die letzte E-Mail von meiner Mutter war, naja, falls du ein gutes Herz aufweist, ist meine Tür jederzeit für dich offen. Übersetzt heißt das so viel wie, wenn du wieder dich den Zeugen Jehovas anschließt, wenn du also wieder in der Versammlung sitzt, dann ist meine Tür wieder offen für dich, vorher nicht. Ich möchte meiner Traurigkeit nicht so viel Raum geben. Ich war fast die meiste Zeit meines Lebens irgendwie traurig und ich will das nicht mehr.
Jennifer Siemann, die Schauspielerin und Sängerin, hat ihre Kindheit und Jugend bei den Zeugen Jehovas verbracht. Als junge Frau merkte sie aber, wie einsam und eingeengt sie war, wie sehr die strenge Lehre der Zeugen Jehovas ihren Träumen entgegenstand. Jennifer Siemann befreite sich, verlor dadurch aber ihre Familie, die sich komplett von ihr abwandte. Ein Schmerz, der sie seither begleitet und der sie doch nicht dran gehindert hat, eine richtig tolle Schauspielerin und Sängerin zu werden. Im Promi-Talk spricht sie über ihre Zeit bei den Zeugen Jehovas, über ihre Befreiung, ihr neues Leben und über alte Wunden.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Jennifer, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wie bist du gestartet ins Jahr 2025? Ist ja noch nicht alt. War es ein guter Start?
Bei mir eigentlich nicht so, aber ich bin auch nicht so der Feiertag- und Neujahrsfreund. Also ich mag das nicht so. Ich werde eher so ein bisschen melancholisch. Also ich muss mich eigentlich immer ein bisschen zusammenreißen, eine gute Laune zu behalten.
Mhm. Das heißt, du warst dann viel allein und hast tatsächlich dagegen angekämpft, dass es dich runterzieht? Oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Fast. Ich versuche eben nicht allein zu sein, sondern ich zwinge mich dann irgendwo hinzugehen. Und eine Freundin hat mich eingeladen nach Saarbrücken ins Staatstheater. Da gab es ein Musical und danach haben wir noch so ein bisschen gefeiert. Also ich versuche ganz bewusst nicht allein zu sein, auch nicht bei den Feiertagen.
Ja. Ist das was sich durchzieht? Also was es schon länger gibt, dass du da, ich kenne das von vielen, dass die sagen, diese ruhigen Tage und alle hocken da mit ihren Familien und man muss dann so für sich selbst seinen Platz und seine Stimmung finden. Ist das was die schon länger begleitet?
Ich glaube schon immer. Also gerade so die letzten 10 Jahre sind die Feiertage und die freien Tage vor allem gar nicht so angenehm für mich. Also ich glaube, ich leide so typisch unter diesem Winterblues, wo viele drunter leiden.
Ja. Dafür strahlst du jetzt aber ganz schön.
Jetzt auch vorbei.
Ja? Jetzt geht's los?
Ja.
Hast du schon irgendwelche guten Vorsätze in den Sand gesetzt, wie man das so macht?
Du, ich habe ja eigentlich jedes Jahr so ein Vision Board und dieses Jahr habe ich es wirklich weggeschmissen und ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich glaube, ich war so frustriert, etwas zu planen. Keine Ahnung, das war jetzt so ein Gefühl, es einfach mal nicht zu machen.
Ja.
Mal einfach zu gucken, was auf mich zukommt, weil bisher alle guten Dinge, die so passiert sind, sind meistens ungeplant passiert.
Waren nicht die du dir quasi bewusst vorgenommen und aufgeschrieben hattest.
Genau.
Ja, was waren das für Dinge, die dann nicht funktioniert haben? War das so die Klassiker irgendwie? Weniger Fleisch, weniger Alkohol, mehr Sport, endlich nicht mehr rauchen oder so?
Nein, diese Laster habe ich Gott sei Dank nicht. Das war aber zum Beispiel, ich habe ja die Serie Sturm der Liebe gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wahrscheinlich
selbstverständlich.
Schon. Selbstverständlich. Also informiert.
Lucy Ehrlinger, oder?
Genau, richtig. Ja, wow. Ja. Ja, und da war ich ja 2 Jahre und danach hatte ich mir gewünscht, weitere Jobangebote zu bekommen. Das ist aber nicht passiert. Und ich habe mir wirklich alles aufgeschrieben, so von Netflix, deutsches Fernsehen, Kino, alles.
Ja.
Und ich habe auch Castings gemacht, so ein paar, aber nichts davon hat geklappt. Und dann hat nur ein Drehtag beim Bergdoktor geklappt.
Ja.
Und das war aber, fand ich, der Tiefpunkt meiner Karriere, weil das so eine kleine Rolle war, dass wenn du auf Toilette gegangen bist, hast du mich verpasst. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich lasse das mit den Plänen einfach, weil statt einem Drehangebot nach Sturm der Liebe habe ich dann Ralf Siegel kennengelernt. Und das war ein Geschenk des Himmels. Und das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Deswegen glaube ich, lasse ich das jetzt auch dieses Jahr mit dem Aufschreiben.
Da können wir jetzt nochmal, also 2 Jahre Sturm der Liebe. Du warst Lucy, du warst sehr beliebt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.
Aber das war nicht die ganze Zeit so. Als ich angefangen habe mit der Rolle, wurde ich ja so ein bisschen antagonistisch eingeführt und dann wurde ich auf der Straße teilweise auch angefeindet. Das ging so 2-3 Monate und dann wurde meine Figur aber immer netter. Also ich habe sie immer netter gespielt.
Aber das gehört ja auch dazu. Ich meine, das zeigt ja nur, wie gut du offensichtlich sie gespielt hast, wenn man es dir so abgenommen hat, dass man auch sagt, die ist böse, die ist fies und dich auf der Straße schneidet. Du hast gesagt, die Rolle wurde dann immer sympathischer und war dann wirklich sehr beliebt. Nach 2 Jahren war Schluss.
Ja.
Warum eigentlich? Wolltest du nicht mehr?
Nein, es ist tatsächlich so, ich hatte ein Angebot für die nächste Staffel. Ich sollte sogar die Hauptfigur werden in der nächsten Staffel. Allerdings habe ich die Verträge recht spät bekommen und das, was sie mir dann als Angebot gemacht haben, hat nicht zu meinen Vorstellungen gepasst und dann habe ich es abgelehnt.
Finanziell?
Genau.
Aha. Hat sich da sowas geändert zu vorher? Ich meine, also 2 Jahre lang scheint es ja geklappt zu haben.
Genau.
Mit der Bezahlung.
Genau, da war ich ja auch ich gehörte zum Hauptcast, aber es ging ja nicht nur um meine Figur. Na, das gibt ja, ich weiß nicht, ob die Serie, hast du sie schon mal gesehen?
Ja.
Da geht es ja immer um ein Hauptpaar. Und das sollte ich ja jetzt werden. Und für diesen Nebencharakter, ich war immer die beste Freundin der Hauptdarstellerin sozusagen, war das auch vollkommen fein. Aber natürlich, wenn du der Hauptcharakter wirst, dann hast du natürlich viel mehr an Drehpensum. Das heißt, es muss sich dann finanziell auch zeigen. Also es muss sich in den Zahlen zeigen, dass du jetzt wirklich eine ganz andere Position hast und wirklich viel mehr arbeitest. Und das hat es für mich nicht.
Ich dachte immer, wenn man eine ARD-Serie dreht, dann sind das quasi so tariflich abgesichert und ausgehandelte Gagen. Da kann man gar nicht, da hat man gar nicht viel Spielraum, aber es ist immer stabil. War also nicht so. Und war es auch, das ist immer eine interessante Frage, war es so, dass die männlichen Kollegen besser abgeschnitten haben?
Ja, stellenweise schon, ja. Und dann kann man natürlich immer sagen, ja, das ist, weil aus künstlerischer Sicht haben wir ja Freiheiten und zu entscheiden, wie wir jemanden bezahlen. Du kannst natürlich nicht genau nachweisen, liegt es jetzt wirklich daran, dass es ein männlicher Schauspieler ist oder weil er eine andere Vita hat. Kann man in der Kunst nicht so leicht sagen, kann ich auch keinem konkret vorwerfen, aber mir ist diese Tendenz schon aufgefallen.
Also zu wenig Geld und dann hast du die Konsequenz gezogen und hast gesagt, so nicht.
Genau.
Und jetzt hast du gesagt, dass danach nicht, wie von dir erhofft, neue Rollen kamen.
Ja.
Kann das sein, dass dir dann so ein Querulantinnenstempel aufgedrückt wurde? Dass die sagen, mach mit der lieber nichts, die ist unbequem, die nimmt unsere schönen Angebote nicht an?
Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, es lag nicht an diesem Stempel, weil diese Firma macht ja nicht alles. Na, also im deutschsprachigen Bereich gibt es ja viele Produktionsfirmen.
Aber könnte ja sein, dass die ein bisschen miteinander reden und dass man sagt, die war unbequem, lass mal lieber die Finger weg.
Also auf jeden Fall glaube ich, in diesem Bereich, wo ich in Bayern, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein Thema. Aber in den anderen Produktionsfirmen nicht. Deswegen, ich weiß nicht, woran das lag. Ich glaube ja viel an Energien. Ich glaube, weswegen ich heutzutage die Entscheidung nicht nochmal so treffen würde, ist, ich habe energetisch meinen Karrierefluss unterbrochen. Ich habe eigentlich eine Chance abgelehnt, die mich eigentlich weitergebracht hätte. Damals fand ich aus Ego-Gründen. Also ich würde es jetzt nicht nochmal so machen.
Du würdest das Angebot nicht ablehnen, du würdest weitermachen.
Ja.
Trotz dieser, in Anführungszeichen, Demütigung, zu wenig Geld zu bekommen.
Ja.
Da hatte ich dich jetzt vorhin ganz anders verstanden.
Ja, weil das hat wirklich beide Komponenten. Das klingt wahrscheinlich auch ein bisschen wie ein Paradox, aber was danach passiert ist mit der Musik und so, das war ganz toll. Aber ich glaube, das wäre trotzdem passiert mit der Musik irgendwann. Kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich hätte, glaube ich, jetzt nicht nochmal energetisch meinen Karrierefluss abschneiden wollen.
Aha. Und weil du ihn energetisch abgeschnitten hast, rächen sich diese Energien jetzt quasi an dir, indem sie deine Schauspielkarriere dann eben nicht weitertragen? Ist das so deine Sicht der Dinge?
Ich glaube, ja. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber so fühlt es sich auf jeden Fall an. Ich meine, ich kenne es auch von vielen anderen Kollegen, die aus anderen Gründen bei einer Serie aufgehört haben und die danach auch Schwierigkeiten hatten, wieder Fuß zu fassen. Vielleicht ist es auch einfach Pech.
Ja.
Oder es ist meine neue Frisur. Ich hatte jetzt letztes Jahr eine Casterin getroffen, die hat gesagt, naja, also guck dir mal das deutsche Fernsehen an, wie viele Typen gibt's denn von dir? Also so kurze blonde Haare, du bist eh sehr recht auffällig und so. Da gibt's nicht so viele Möglichkeiten, dich zu besetzen. Du könntest ja zu deiner Naturfarbe zurückgehen. Und dann habe ich gedacht, nee, will ich aber nicht. Und dann, vielleicht liegt es auch daran. Es fühlt sich nur so an, als hätte ich damals so einen Stopp gesetzt, energetisch, und das würde ich nicht nochmal machen, würde ich nicht nochmal so entscheiden.
Interessant. Also zu markant darf man dann auch nicht aussehen, habe ich gelernt. Wenn du sagst, es kam dann nichts mehr und du sagst jetzt, da ist energetisch was passiert, ich versuche das noch ein bisschen zu greifen, aber du bist nicht in Selbstzweifel geplumpst, dass du sagst, es lag an meinen Leistungen jetzt zum Beispiel beim Casting. So wird es ja vielen anderen gehen, dass die eben sagen, Mensch, da kommt nichts mehr, weil ich es nicht mehr so kann oder weil ich bei dem Casting irgendwie nicht richtig performt habe. Gab es solche Momente auch?
Ich habe an meiner Qualität nie gezweifelt. Ich fand mich immer gut. Das klingt super komisch, aber ich habe halt immer meine Arbeit gemacht. Ich habe schon seit Jahren mache ich Filmworkshops. Ich habe studiert. Also ich weiß, was ich tue. Ich habe ein Handwerk. Ich weiß, ich kann Rollen spielen. Deswegen, was war nochmal die Frage grundsätzlich?
Ob du Selbstzweifel
habe ich
hattest.
Aber ich hatte, ich hatte keine Selbstzweifel, aber ich bin natürlich trotzdem im Loch gefallen. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe die Situation nicht unter Kontrolle. Und das ist so ein Ding manchmal bei mir, was mich so nervt, ist, dass ich viele Dinge eben nicht unter Kontrolle habe. Und das gibt mir so ein Unsicherheitsgefühl. Aber so ist es in der Kunst. Du hast die Dinge nicht unter Kontrolle. Du hast genau genommen im Leben nicht mehr die Dinge unter Kontrolle. deswegen jetzt das Zerstören meines Vision Boards.
Ja, ja, man gibt sie eben der Illusion hin, dass man die Dinge unter Kontrolle hat.
Exakt.
Das hilft natürlich. Du hast dann Ralf Siegel getroffen. In welcher Situation war das? Oder wie seid ihr euch über den Weg gelaufen?
Ja, das war, ist so eine tolle Geschichte. Ich war nämlich gerade zu dem Zeitpunkt auf einem Katamaran zwischen den Ionischen Inseln, bei so einer Tour, wo so viele unterschiedliche Menschen, die sich nicht kennen, auf einem Boot sind und so eine Tour machen. Und ich hatte gerade auf dem Boot mit der Kunst abgeschlossen. Ich habe wirklich gedacht, ach, weißt du was, vielleicht mache ich was anderes. Ich mache so einen Workshop, wo ich so Comedy-Programme für so Künstler schreibe und so, weil ich kann eigentlich auch ganz gut schreiben. Dann mache ich halt das. Und dann bekomme ich diesen einen Anruf. Und ich weiß von anderen Geschichten, die mir immer erzählt haben, ja, dann kommt dieser eine Anruf und dann ändert sich dein Leben und so. Und ich habe mir das immer gewünscht, dass es passiert, aber nicht wirklich dran geglaubt. Und mir ist es wirklich passiert. Und dann gehe ich ans Telefon und dann höre ich, es ist Ralf Siegel. Und dann erstmal habe ich gedacht, das ist Spam und habe erstmal aufgelegt, weil ich dachte, ja, wahrscheinlich. Das ist irgendwie eine komische Betrugsmasche. Und dann bin ich zu den anderen Bootsleuten gegangen und habe gefragt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ein Ralf Siegel einen anruft auf seinem privaten Handy? Und die so, naja, schon unwahrscheinlich. Also fing einer an zu googeln und hat gesagt, naja, der macht jetzt aber auch gerade Musical. Vielleicht, keine Ahnung. Und dann habe ich eine zweite E-Mail bekommen von so einer Casting-Plattform, auch mit der Nachricht von dieser Plattform, der Herr Siegel, der versucht, sie zu erreichen, kontaktieren Sie ihn doch bitte. Ich so, oh mein Gott, dann ist es wahrscheinlich wirklich echt. Dann habe ich zurückgerufen und dann hat er mich von diesem Boot einfliegen lassen, zu sich nach München ins Studio, weil er mich gerne kennenlernen wollte, weil er nämlich für sein aktuelles Musical noch die Hauptrolle gesucht hat. Dann war ich dort, dann habe ich in seinem Studio gesungen. Das war so unreal. Ich bin mit ihm zu diesem Klavier gegangen und dann hat er meine Stimme getestet und so. Und dann am Abend hat er mir schon die Rolle angeboten. Ab da hat sich ganz, ganz viel geändert, weil auch dann nur ein, zwei Monate später hatte ich dann von ihm auch den Plattenvertrag bekommen.
Da war also ein neuer Energiefluss.
Ja,
ganz schlechter.
Toll. Ja.
Aber der Urlaub war unterbrochen.
Nee, wir haben ihn noch genau bis zu Ende gemacht. Also ich habe zu Ralf gesagt, ich bin noch bis Sonntag hier. Und er so, dann fliegst du Sonntag nach München. Also ich bin direkt vom Urlaub dann ins Studio geflogen. Das war krass.
Und wie hast du ihn erlebt? Er ist ein unglaublich erfahrener Mann. Ich meine, was der schon alles gemacht hat und mit wie vielen Künstlern und Künstlerinnen er zusammengearbeitet hat. Wie hast du ihn erlebt? Immer noch voller Feuer oder routiniert und leicht müde?
Nein, das Feuer für die Musik bei ihm ist so stark, wie ich es noch bei keinem Künstler je gesehen habe. Der lebt für die Musik, das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht habe ich auch noch nicht so viele Musiker getroffen, aber bei dem fand ich das schon wirklich krass. Und ich habe ihn nie anders erlebt. Die Musik war immer auf Platz Nummer eins. Total leidenschaftlich für Melodien, für... Und das Interessante war, ich hatte ja gedacht, ich bin so irgendwie so ein kleiner Zwerg, was legt der Wert auf meine Meinung? Aber er hat schon genau hingehört, was ich als Künstlerin meine zu bestimmten Melodien oder zu bestimmten Songs und so. Also das schätze ich an Ralf sehr, dass er Künstler super ernst nimmt und ihm auch wichtig ist, dass die Künstler das lieben, was er tut. Also was er an Melodien dem Künstler gibt, dass der sich wirklich wohlfühlt. Ich hatte zwar schon das Gefühl, dass bei bestimmten Kritikdingen, die ich äußere, ich mir das bei ihm auch so ein bisschen erarbeiten musste. Weil klar, er kannte mich ja nicht.
Ja.
Er wusste ja nicht genau, wie gut ich am Ende vielleicht wirklich bin oder wie schlecht.
Wie ist er auf dich gekommen?
Gute Frage. Ich habe, und jetzt kommt, die Geschichte ist auch so cool, vor über 10 Jahren habe ich so ein ganz kleines Musical in der Pampa gemacht. Das nannte sich Ein Sommernachtstraum mit dem Regisseur Benjamin Sala, Ein richtiges Herz. Und der konnte sich, warum auch immer, 10 Jahre später an mich erinnern, weil er ist nämlich auch der Regisseur von dem neuen Musical von Ralf Siegel. Und der hat zu Ralf Siegel gesagt, ich kenne da so eine Sängerin, die heißt Jennifer Siemann, die könnte darauf passen, lass uns doch mal herausfinden, was die gerade macht. Überleg mal, das heißt, egal was du in deinem Leben machst, gib immer 100%. Du weißt nicht, ob der dich in 10 Jahren, 15, 20 Jahren, ob der sich an dich erinnert und dir möglicherweise eine Tür aufmacht, von der du nie möglich gehalten hast, dass diese Tür wirklich mal aufgeht.
Jetzt haben wir vorhin gesprochen, dass die Schicksalsmächte oder Energieflüsse dir nicht so gut mitgespielt haben bei der Schauspielerei. Hier jetzt aber bei Musik und Musical hat's absolut gepasst und müsste dir dann wieder den Glauben so ein bisschen zurückgegeben haben, oder?
Total. Es sind ja zwei Leidenschaften von mir. Einmal das Schauspiel, aber auch die Musik. Genau genommen komme ich aus der Musik. Also das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe angefangen mit Gitarre spielen und singen und so. Das war schon immer mein Baby sozusagen. Das Spielen kam eigentlich eher später dazu. Aber ich liebe halt so beides. Und ich glaube, es ist egal, worauf ich mich konzentriere. Irgendwas davon wird schon funktionieren.
Und das heißt, Schauspiel ist für dich jetzt erstmal abgehakt oder dürfte was kommen?
Voll. Ich sehne mich eigentlich danach, dass irgendwas passiert. Aber weißt du, wenn man so lange keine Angebote bekommt, dann frage ich mich selber, bin ich eigentlich noch Fernsehschauspielerin? Mhm. Kann ich eigentlich noch sagen, dass ich das mache? Weißt du?
Aber du bemühst dich noch? Du hast noch über eine Agentur oder sowas?
Ja,
gehst du noch
ich bin
raus?
Noch bei einer ganz tollen Agentin. Ich habe alle meine Profile noch. Ja. Also man findet mich schon noch als Fernsehschauspielerin.
Mhm. Was sagt so eine Agentin jetzt zu dir? Wenn sie sagt, okay, es lief jetzt in den letzten Jahren nicht so wie erhofft. Ich nehme an, dass die an dich glauben.
Ja.
Und dann auch Kontakte knüpfen. Was kriegen die für Rückmeldungen?
Also das ist total gruselig. Sie glaubt natürlich an mich, weil sonst hätte sie mich ja nicht in ihrer Agentur. Mhm. Und sie hat auch gesagt, sie kann sich's nicht richtig erklären. Deswegen habe ich gedacht, ich mache einfach mal ganz viele Workshops, wo ich so diese Caster, also die Leute, die mich vorschlagen für Besetzungen, wo ich die richtig kennenlerne. Und dann können die mir mal konkret ihre Meinung sagen. Mhm. Und dann, die meisten Caster, die ich kennengelernt habe das letzte Jahr, haben gesagt, sie können sich's nicht erklären. Sie schlagen mich auch vor, mhm. aber am Ende klappt's nicht.
Aber wo ist dann die Stelle, wo es stockt, wo es bremst?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn das irgendjemand hört, ja. Hilfe, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen.
Vielleicht können wir die Stelle ja mal identifizieren, damit es wieder flutscht. Das klingt ein bisschen seltsam irgendwie. Verschlungene Wege und Mauern offensichtlich. Irgendwo
Dinge,
ist sie,
die man Mauer. Nicht unter Kontrolle hat.
Mhm. Jetzt haben wir eingangs gesagt, dein Jahr hat jetzt nicht so schön begonnen, weil du um die Feiertage rum immer so ein bisschen melancholisch bist, weil du da dich ein bisschen selber auffangen musst auch. Mhm. Inwieweit hat das mit deiner Familiengeschichte zu tun? Deine Familie war bei den Zeugen Jehovas. Mhm. Und du hast da, glaube ich, eine ganz besondere und auch sehr harte Kindheit erlebt. Inwieweit spielt das rein, wenn du sagst, so rund um die Feiertage, wo andere sich vielleicht mit der Familie zusammentun können, da bist du dann alleine?
Ich glaube, das hat fast nur was damit zu tun, mhm. dass es mir an den Feiertagen und Neujahr so geht. Also Neujahr in der Hinsicht, dass ich merke, es ist schon wieder ein Jahr vorüber, wo meine Familie nichts mit mir zu tun haben will. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und Weihnachten natürlich, das ganze Umfeld, alles, ob nun Werbung oder Menschen, ja. wie sie reden, wie sie sind. Alles geht um Familie. Jeder weiß, 24., 25., 26., die drei Tage ist man irgendwie bei seiner engsten Familie. Ob nun, weil man Bock hat oder aus Pflichtgefühl. Aber das habe ich halt nicht. Mhm. Und deswegen habe ich jedes Jahr Stress. Wo bin ich am 24.? Ja. Das nervt mich. Ich habe sogar jetzt überlegt, als Challenge, dieses Jahr mal ganz bewusst den 24. allein zu verbringen. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, weil ich möchte meiner Traurigkeit nicht so viel Raum geben. Ich war fast die meiste Zeit meines Lebens irgendwie traurig. Und ich will das nicht mehr.
Ja. Ja, kann eine große Herausforderung sein, kann aber vielleicht auch gut tun, wenn man es mit sich dann so verbringt und sich klar ist drüber. Weil ja, du kennst ja auch die Gründe, die wollen wir jetzt aber auch nochmal ein bisschen aufarbeiten. Mhm. Du sagst, wieder ein Jahr ohne die Familie, die nichts mit dir zu tun haben will. Das hat eben den Grund, du hast dich irgendwann gelöst von der Religionsgemeinschaft, von den Zeugen Jehovas. Und das hat dir deine Familie nie verziehen? Warst du ab da quasi verstoßen?
Genau, also von Verzeihen kann man da nicht sprechen, das ist einfach bei denen Regel. Also wenn du dich abwendest, ich war ja getauft, das ist bei den Zeugen Jehovas auch nochmal ein großer Unterschied. Ich habe mich damals mit 16 taufen lassen und habe mich dann kurze Zeit später dann doch dagegen entschieden. Mhm. Und dann, wenn du dich als getaufte Zeugen Jehovas plötzlich abwendest von dem Glauben, bist du noch schlimmer als ein Ungläubiger. Und ab dem Moment meiden dich die Zeugen Jehovas. Und das ist auch vollkommen egal, ob das deine Familie ist, ob es deine Freunde sind, das ist vollkommen Wurst. Es geht allen so.
Das ist aber unvorstellbar, dass man das eigene Kind dann verstößt oder den Kontakt komplett abbricht.
Ja.
Und hattest du nochmal Kontakt zu deiner Familie? Hast du das Gespräch gesucht? Hast du es?
Ja, natürlich.
Und dann? Wie ist die Reaktion?
Naja, also die letzte E-Mail von meiner Mutter war, naja, falls du ein gutes Herz aufweist, ist meine Tür jederzeit für dich offen. Übersetzt heißt das so viel wie, wenn du wieder dich den Zeugen Jehovas anschließt, wenn du also wieder in der Versammlung sitzt, also in diesem Raum, wo die Zeugen Jehovas sich immer versammeln, dann ist meine Tür wieder offen für dich, vorher nicht.
Dürftest du wieder zurück oder ist wer einmal abtrünnig war, für immer verstoßen?
Der Weg zurück wäre nicht so einfach, also da gibt es auch so ein paar Dinge, die man da beachten muss. Man muss wirklich zeigen und beweisen, dass man das wirklich will. Das hat oft zur Folge, dass man vielleicht, also bei mir würde es so aussehen, ich würde zurückgehen in diese Versammlung. Da müsste ich dann erstmal für eine gewisse Zeit mich beweisen, indem ich einfach nur dort sitze und zuhöre und auch akzeptiere, dass mir möglicherweise keiner Hallo sagt. Mhm. Vielleicht nur die Ältesten, also die Leiter von dieser Versammlung mit mir sprechen. Und dann, wenn sie merken, ah, okay, das ist nicht nur so eine Tagesidee gewesen, sondern die meint es wirklich ehrlich, dann reden sie auch mit dir. Über Glaubensfragen natürlich, checken wirklich ab, glaubst du denn wirklich wieder an diese Lehre? Und wenn das dann der Fall ist, stehen die Chancen gut, dass du dann wieder aufgenommen wirst. Mhm. Und dann gehörst du wieder dazu. Und das wäre auch der Moment, wo meine Familie wieder Kontakt zu mir hätte.
Ist aber nicht dein Weg, haben wir schon rausgehört, auf gar keinen Fall.
Ich würde alles machen, außer das, also das, was ich halt dafür bekommen habe. Klar, der Preis, meine Familie zu verlieren, ist sehr hoch und man muss sich das gut überlegen, weil es ist doch nicht ganz so einfach, glaube ich, wie das manchmal bei mir wirkt zumindest. Mhm. Aber das, was du dafür bekommst, ist ja eine unglaubliche Freiheit. Also du wächst ja in so einen Kreisen so beschränkt auf, dass ich könnte niemals die Dinge tun und denken, fühlen, die ich jetzt habe, wenn ich da geblieben wäre.
Ja, nimm uns mal mit in deine Kindheit. Mein Zeugen Jehovas, da denken wir eben an Besuche an der Haustür, die man dann ja entweder abwimmelt oder man lässt sich mal in ein Gespräch verwickeln. Dann natürlich die Zeitschriften in der Fußgängerzone, die angeboten werden.
Habe ich auch gemacht.
Das ist das, du standest da auch. Ja? Das ist das, was man von den Zeugen Jehovas als Außenstehender so mitbekommt. Aber nimm uns da mal mit rein. Wie sah deine Kindheit aus? Konntest du dich entfalten? Du warst zum Beispiel wahnsinnig musikalisch, schon ganz früh. Das durftest du aber doch machen, oder?
Ja, also meine Mutter hat dafür gekämpft, dass meine Schwester und ich jeweils ein Instrument lernen. Und das, da bin ich ihr sehr dankbar für heute. Mhm. Weil sie gesagt hat, wenn jemand ein Instrument lernt, dann hat das möglicherweise später leichter in der Schule. Mhm. Und das ist ja gar nicht so falsch. Und ich hatte das Glück, dass mein Gitarrenlehrer damals auch gesungen hat immer mit mir. Und dadurch habe ich dann auch die Leidenschaft zum Singen entwickelt. Also ich glaube, meine Eltern haben nicht geahnt, dass das mal irgendwann so ein Wunsch wird, dass ich mein ganzes Leben dann danach richten werde. Ich weiß noch, dass ich mit 12 zu meiner Mutter gesagt habe, ich würde ganz gerne Popstar werden. Genau. Ja. Und da hat sie noch zu mir gesagt, das werde ich auch nie vergessen, Jennifer, du bist nichts Besonderes. Wir sind alle gleich. Und dann habe ich es begraben. Habe gedacht, ja gut, dann kein Popstar für mich. Ja, und dann hörte das aber nicht auf mit dieser Lust nach dieser Musik. Ich weiß noch, dass ich geträumt habe, wie das wohl ist, wenn man so seine eigene Musik aufnimmt, seine eigenen Songs. Ich habe damals sogar auch eigene Songs geschrieben, in so ganz schlechtem Fantasie-Englisch, das ich nicht konnte. Und das war meine Vision. Mhm. Ja.
Und ist man tatsächlich eigentlich als Kind in der Schule oder vielleicht auch schon vorher im Kindergarten, ist man Außenseiterin? Weil man sich gar nicht den anderen nähern darf? Oder von wem geht das denn aus, diese Ausgrenzung oder dieses sich alleine fühlen?
Ja, das ist so eine Geschichte, die ist nicht ganz so einfach zu erklären. Aber ich finde das Bild ganz passend. Du musst dir vorstellen, ich sitze als Teenager in einer Klasse und habe wie so eine Käseglocke um mich. Mhm. Also ich bin da und ich rede auch mit Leuten, man kommt aber nicht wirklich an mich ran. Ich war phasenweise ein richtiger Außenseiter, aber phasenweise auch nicht, weil ich hatte zum Beispiel damals in meiner Schule ganz, ganz viele Menschen, die so Muslime waren, die auch an Gott geglaubt haben und die haben das irgendwie supportet, dass ich auch an Gott glaube, obwohl wir unterschiedliche Religionen hatten, aber die fanden das irgendwie auch cool. Mhm. Aber es gab auch Phasen, wo ich wirklich auch gemobbt worden bin. Das war zum Beispiel in meiner ersten Ausbildung. Ich habe ja gelernt, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich bin ja eigentlich gelernte Kauffrau im großen Außenhandel. Mhm. Bei Salzgitter Stahlhandel damals, werde ich nie vergessen. Und diese Ausbilderin, die hat mich so gemobbt, wo ich mir im Nachhinein auch so denke, wie gemein kann man eigentlich sein? Ich war 16, ich hatte kein Abitur, ich bin ja direkt in die Ausbildung rein. Und die hat mich immer gemobbt, wie die anderen Kollegen auch, weil ich schon ein Sonderling war. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich habe in der Pause die Bibel gelesen. Mhm. Ich habe mich nicht zu den Kollegen gesetzt und habe mit denen gegessen. Ich habe da mein selbstgebrachtes Essen mitgebracht, dann habe ich da meine Bibel gelesen und habe mich abends auf diese Versammlung vorbereitet. Also da, wo die Zeugen Jehovas sich versammeln. Das war mein Tagesablauf. Und eigentlich gibt es als Zeuge Jehovas einen guten, geregelten, durchgetakteten Tagesablauf. Also du hast meistens abends in deine Versammlung, dann hast du am Samstag immer deinen Predigtdienst, ne? Also die, wo man von Haus zu Haus geht oder sich halt auf die Straße stellt. Oder Montagabend gab es immer eine kleine Versammlung. Da sitzen dann so 15 Leute in einem privaten Wohnzimmer zusammen und lesen die Bibel. Und darauf bereitet man sich eigentlich immer vor. Also du bist auch dran gewöhnt, dich eigentlich kontinuierlich mit der biblischen Lektüre der Zeugen Jehovas auseinanderzusetzen. Dadurch hast du eigentlich auch kaum Platz für andere Lektüre.
Das heißt also, wenn du dich darauf einlässt oder von der Familie da quasi auch gedrängt wirst, dich darauf einzulassen, dann schottest du dich automatisch ab von der Außenwelt.
Ja, du redest ja, kannst ja auch nicht mitreden. Also ja. wenn da das neue Harry Potter Buch rumgeht und so, keine Ahnung, durfte ich damals nicht lesen. Mhm. All diese weltliche Lektüre war ein No-Go. Ich würde sogar konkret sagen, die halten einen bewusst dumm, weil dann natürlich kannst du gar nicht solche Wünsche entwickeln, also denken die sich natürlich. Ja. Ich habe ja trotzdem Wunsch entwickelt, so nach draußen sozusagen. Mhm. Aber solange, es kommt das aus deinem Mund raus, was du hier reinlässt. Und wenn du dich nur mit dieser Lektüre beschäftigst, dann kommt auch nur das raus. Und das interessiert einfach die Jugendlichen in der Schule nicht. Mhm. Dadurch hat man schwer Freunde. Ja. Ich weiß noch, meine Schulfreundin damals, die hat mir später, ich habe mittlerweile wieder Kontakt zu der, als sie gehört hat, ich bin bei den Zeugen Jehovas weg und so. Und dann hat die mir gebeichtet, du Jennifer, wir hatten ja so viele Gespräche damals in der Schule und für mich war sie meine beste Schulfreundin. Und ehrlich gesagt, Jennifer, hast du mich immer total gelangweilt. Ich habe mir aber dieses ganze Bibelgequatsche trotzdem angehört, weil ich dich so mochte. Das war so süß. Mhm. Jetzt bin ich mit der befreundet, aber das war damals, aus meiner Sicht, habe ich gedacht, oh mein Gott, die interessiert sich ja wirklich auch für den Glauben und so. Das stimmte gar nicht. Mhm. Ich meine, quatsch mal mit Teenagern über Gott. Jetzt seien die doch ein Vogel.
Jetzt hast du gerade gesagt, mit 16 hast du die Ausbildung gemacht, da wurdest du gemobbt, eben weil du da noch unter deiner Käseglocke, das Bild hast du ja vorher gezeichnet, weil du unter dieser Käseglocke saßt. Wann hast du das erste Mal, weiß nicht, dagegen geklopft oder ein paar Risse reingehauen? Also wann hast du gemerkt, dass das nicht mehr dein Leben sein soll?
Das ist ein schleichender Prozess, wie bei vielen Aussteigern. Also ich habe in dieser Ausbildung Kollegen kennengelernt, die dann immer mal feiern gewesen sind. Und ich hatte irgendwann auch die Nase voll, irgendwie immer die Außenseiterin zu sein. Ich meine, jeder möchte ja so dazugehören. Mhm. Und dann bin ich dann mal mitgegangen. Ich war sogar mal heimlich auf einer Weihnachtsfeier. Das durfte ich damals gar nicht. Und ich war auch schon getauft und so. Und ich habe es trotzdem einfach gemacht. Einfach, weil ich so neugierig war. Ich glaube, ich bin auch einfach ein super neugieriger Mensch. Mhm. Und dann habe ich natürlich erstmal von der eigentlichen Welt echt Angst gehabt, aber irgendwie hat es mich auch interessiert. Und dann sind aber Dinge vorgefallen innerhalb von den Zeugen Jehovas, die sehr schmerzhaft waren. Es gibt bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel ein Verfahren der öffentlichen Zurechtweisung. Die haben ein internes Rechtskomitee, wo die Ältesten der Versammlung darüber entscheiden, ob du einen biblischen Grundsatz verletzt hast oder nicht. Also ob du gesündigt hast oder nicht. Mhm. Und wenn die feststellen, du hast einen Fehler begangen, du hast gesündigt, dann gibt es Strafen. Und eine Strafe war zum Beispiel die öffentliche Zurechtweisung. Das heißt dann, ab einem bestimmten Punkt meiden die Leute dich, also deine Freunde und die Leute aus der Versammlung, weil auf der Bühne angesagt worden ist, Schwester Jennifer Siemann hat eine öffentliche Zurechtweisung bekommen. Ab dem Moment weiß jeder, oh, die hat sich irgendwas geleistet, da halten wir besser Abstand. Und da merkte ich so, als ich da saß in der Versammlung, das so gehört habe, wie sich bei mir alles zugeschnürt hat und ich gedacht habe, das ist doch irgendwie falsch. Also irgendwie kann sowas nicht richtig sein. Ich war super jung, ich war 18 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und solche Dinge sind immer mal wieder passiert und dann merkte ich, dass die Corsage immer enger wurde, ich fühlte mich immer unwohler und dann habe ich irgendwann gedacht, wie komme ich hier eigentlich raus? Und parallel dazu, und das glaube ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, auch für jetzt, wenn ich mit Aussteigern spreche, entstand ja Stück für Stück diese Leidenschaft, auf die Bühne zu wollen, also zu singen und zu spielen. Und ich glaube, du brauchst diese Leidenschaft auf der anderen Seite, also entweder joblich oder du musst dich verlieben in jemand anderen oder so. Du brauchst auf der anderen Seite etwas, was dich so winkt und sagt, hey, hier gibt es übrigens auch noch ein Leben, was auf dich warten könnte. Und dann wurde ich ja Tatsache damals an dieser Musicalschule genommen. Und da dachte ich, okay, jetzt oder nie. Weil das hatte ich damals mit den Ältesten besprochen. Und die waren davon nicht begeistert, weil dieser weltliche Beruf war nicht so gerne gesehen. Da habe ich gedacht, gut, dann muss ich das jetzt machen.
Hattest du da eigentlich jemanden, der dich unterstützt hat bei dem Weg raus aus dieser ganz engen Welt, die ja auch mit so fiesen Psychotricks arbeitet, haben wir gerade gehört, ne? Diese Ächtung oder dieses Jennifer ist zu meiden, weil sie sich was zu Schulden kommen lassen. Hattest du jemanden, der da mit dir raus ist oder der schon auf der anderen Seite stand und sagen konnte, komm, ich helfe dir, ich weiß, wie schwer das ist?
Nur die Ausbildung. Die Musical-Ausbildung, die stand auf der anderen Seite. Aber kein Mensch. Weil das Problem ist halt auch, du wächst als Zeuge Jehovas mit einem Misstrauen gegenüber Andersgläubigen auf. Mhm. Das heißt, ich war zwar physically sozusagen schon ausgetreten, aber ich hatte noch Angst vor Weltmenschen. Ich weiß noch ganz genau, im Studium, wenn ich da in der Mitfahrgelegenheit gesessen habe, ich bin oft noch zwischen Berlin und Leipzig gependelt, ich habe in Leipzig studiert, und im Auto, in der Mitfahrgelegenheit, saß jemand, der unverheiratet war. Oder einer, der in der Pause geraucht hat. Mir hat das alles zusammengeschnürt. Also ich hätte mich auch gar keinem anvertraut, der mir vielleicht geholfen hätte. Mhm. Ich habe auch ganz spät erst angefangen, über diese ganze Geschichte zu sprechen. Ich habe erst letztes Jahr dieses Stern-Interview gegeben. Mhm. Und mit meinen Kollegen und so habe ich eigentlich auch erst angefangen, darüber zu sprechen, als ich dann schon in der Therapie war. Ich habe ja dann im Verlauf meines Lebens mehrere Therapien gemacht, um die Dinge wirklich gesund zu verarbeiten. Und da merkte ich eigentlich erst, ach krass, was da eigentlich alles so passiert ist.
Mhm. Du hast gerade Weltmenschen gesagt. Waren das die auf der anderen Seite? Das sind ja Weltmenschen?
Ja.
Mhm. Die also ganz nah an dem sind, was man nicht tun soll, tun darf.
Die haben ja alle ihre eigenen Begrifflichkeiten. Mhm. Na, die sagen zum Beispiel nicht ihr Glaube, sondern die sagen die Wahrheit.
Oh ja.
Da... Das ist natürlich bewusst gewählt.
Da passiert schon was im
ja,
Kopf.
Ja. Oder es ist die Bruderschaft. Mhm. Bruderschaft heißt sofort, man ist viel, viel näher aneinander dran. Mhm. Ja, als ja, das sind halt Mitgläubige.
Wann hast du deinen ersten Geburtstag gefeiert, Jennifer?
Das war mit meinem ersten Freund. Mhm. Das war in dieser Musicalschule, da hatte ich einen Freund für ein paar Monate. Das war so der erste weltliche Freund, den ich hatte. Und der war wirklich Zucker. Also der hat sich auch meine ganzen Bibelgespräche auch anhören müssen, weil ich hatte ja, wie gesagt, im Mind war das ja noch alles drin. Mhm. Bis ich das abgelegt habe, das dauerte wirklich ein paar Jahre. Und der hatte sich zu meinem ersten Geburtstag ganz, ganz viele Sachen überlegt. Also es war viel das erste Mal. Also ja, nicht nur der Geburtstag, sondern auch überhaupt das erste Mal auch Sex vor der Ehe und so. Das war ja wirklich, die Welt war plötzlich komplett anders.
Mhm. Weil tatsächlich, Geburtstage werden nicht gefeiert bei den Zeugen Jehovas. Du hast als Kind, also war das kein Thema. Ja. Oder hast du ihn heimlich für dich irgendwie doch?
Nein, ich hatte sogar eine richtige Abneigung dagegen. Mhm. Es ist, ganz viele denken, dass Zeugen Jehovas mit Verboten spielen. Das tut's aber nicht. Es liegt eher daran, wie dir das beigebracht wird, wie du groß wirst. Du willst die Dinge dann nicht. Also zum Beispiel, meiner Mutter ist es nicht verboten, Kontakt zu mir zu haben. Sie könnte, aber sie will nicht. Das ist ja das Perfide.
Ist sie auch eigentlich schon groß geworden? Also war sie auch als Kind schon in die Zeugen Jehovas hineingeboren oder hat sie sich als Erwachsene bewusst dafür entschieden? Ich frage das deshalb, weil dann natürlich, wenn man als Kind diese Propaganda quasi ständig einatmet und inhaliert, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer rauszukommen. Hast du jetzt ja selbst erlebt. War deine Mutter dem auch ausgesetzt?
Das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich habe mich das auch gefragt. Und so wie meine Mutter mir das damals erzählt hat, ist sie selber erst mit 16 dazugekommen. Mhm. Und für sie waren, glaube ich, so hatte ich auf jeden Fall das Gefühl nach ihren Erzählungen, es waren die Zeugen Jehovas ein Rettungsanker. Also sie hat sich da wohlgefühlt. Mhm. Deswegen, ich kann auch nachvollziehen, warum sich jemand solche Gemeinschaften sucht. Ich habe jetzt als Zeugin Jehovas damals oft erlebt, dass Menschen, die lost waren, denen es nicht gut ging, dass die den Weg da reingefunden haben. Und ich glaube auch, dass für den einen oder anderen das gut ist. Die brauchen diesen Rahmen, diese Struktur. Es hat ja auch vieles Gutes dort. Mhm. Also diese soziale Struktur auch, dass man immer jemanden hat, der dich unterstützt. Du kannst eigentlich nicht auf die Fresse fallen, wenn du nach diesen Regeln lebst. Wenn du in dieser Matrix bleibst und nicht die Pille schluckst, im Sinne von, jetzt will ich mal die Wahrheit sehen.
Mhm. Aber es ist vielleicht gut, dass du das sagst, dass es für manche Menschen tatsächlich auch das Richtige sein kann.
Ja, es kommt halt darauf an, wo du herkommst. Mhm. Weil in der Welt draußen kannst du auch viel Müll erleben.
Oh ja. Du hast dich befreit, hast aber auch gesagt, du hast mit mehreren Therapien das dann aufarbeiten müssen oder wollen. Jetzt bist du 35?
Mhm. Werde ich jetzt.
Du wirst, Entschuldigung, du wirst 35. Wie weit bist du auf dem Weg? Kannst du jetzt sagen, ja, ich bin einfach, ich habe jetzt für mich so ein tragfähiges Leben gefunden, um damit umzugehen. Wenn jetzt nicht gerade die Weihnachtsfeiertage lauern und drohen.
Also meine Therapeutin hat damals zu mir gesagt, weil ich sie auch gefragt habe, wie gut stehen denn die Heilungschancen, weil es mir wirklich sehr schlecht ging. Also ich war suizidal, ich hatte eine Essstörung und so. Also mir ging es wirklich sehr, ich bin nicht mehr aufgestanden. Also mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Und sie hat gesagt, natürlich, ihre Geschichte und ihr Leben wird immer Teil von ihnen sein. Sie werden bei bestimmten Trigger-Momenten, Dinge, die sie, wie zum Beispiel, was Weihnachten sein kann oder Neujahr, werden sie es noch spüren. Sie werden es spüren wie so ein Zwicker, aber es wird ihnen nicht komplett die Beine weghauen. Mhm. Und genau das ist es.
Jetzt sagst du, also Selbstmordgedanken und keine Energie und große persönliche Probleme und dann ein Beruf und auch ein Berufstraum, der natürlich ganz viel damit zu tun hat, strahlend auf die Bühne zu gehen oder strahlend vor die Kamera zu treten, sich zu präsentieren. Wie hat das zusammengepasst oder hat es sogar geholfen dann, weil man muss?
Also für mich heißt halt nicht Künstlerin sein, zu strahlen und auf der Bühne zu stehen. Mhm. Vielleicht tue ich das automatisch, aber in meiner Kunst, ob ich nun Musik schreibe, ob ich oder als Schauspielerin arbeite oder als Musicaldarstellerin auf der Bühne stehe, bei mir liegt immer dieser Schmerz darunter. Mhm. Ich nehme das mit in alles, was ich tue. Aber ich versuche zum Beispiel Musik schon auch so zu schreiben, dass es mir besser geht. Also wenn ich überlege zum Beispiel meinen Song Löwin, den Text dafür habe ich geschrieben nach einer Therapiestunde an das innere Kind. Weil in der Therapiestunde ich mich erstmalig konfrontiert habe mit dem inneren Kind, was ganz doll geweint hat. Also es war eine ganz schwere Therapiestunde. Und danach habe ich dann diesen Brief sozusagen an das innere Kind geschrieben. Das heißt, aus einem Schmerz heraus ist was Positives entstanden, ist so ein positiver, empowernder Song entstanden. Mhm. Und das, würde ich sagen, zieht sich wie so ein roter Faden durch alle meine Kunst.
Der Titel Löwin, du hast auch eine Goldkette mit Löwin, mit den Buchstaben, um den Hals. Und in Löwin geht es, wenn ich es richtig weiß, eben auch, dass du quasi dem inneren Kind sagst, dass du es beschützt, dass du es liebst. Also auch so ein bisschen Selbstvergewisserung, die vielleicht eine Zeit lang gefehlt hat. Trotzdem möchte ich da nochmal ein, du sagst zwar, der Schmerz liegt immer drunter, auch wenn du jetzt künstlerisch tätig bist, aber jetzt mal ganz konkret, du hast einen schlechten Tag und es geht dir nicht gut und dann musst du eben doch strahlen. Wenn du jetzt, was weiß ich, bei der Beatrice Egli Show auftrittst oder im Fernsehgarten oder sowas, da erwartet man eine strahlende Jennifer Siemann und die lieferst du dann auch. Mhm. Passt trotzdem zusammen?
Ich glaube mittlerweile mit meiner Entwicklung schon, ja. Weil ich habe ja jetzt sehr oft für mich erfahren, wie gut mir das tut, aus dem Schmerz etwas Gutes zu kreieren. Mhm. Ja, zum Beispiel arbeite ich aktuell auch mit einer Filmproduktionsfirma an einer Serie, wo es genau um dieses Thema halt geht. Und Serie ist am Ende immer noch entertaining, so soll es ja sein. Aber mir tut das gut, auch eine Art, wie sagt man denn, Lehrvertrag ist nicht, aber ich meine es so ähnlich. Mir tut es gut, wenn dieses Thema auch am Ende einen Lehrauftrag hat. Das heißt, Menschen besser verstehen, was es bedeutet.
Meinst du Bildungsauftrag?
Bildungsauftrag! Also, ja. Danke! Ja. Das war's!
Haben wir aber auch ein bisschen gebraucht. Ja.
Bildungsauftrag, genau. Dann hat das für mich Sinn, was ich tue. Und das löst in mir wirklich Freude aus. Ja. Und dann kann ich auch an Projekten mit Freude arbeiten. Und das ist auch das, was man dann bei mir auf der Bühne sieht oder in Rollen oder in meinen Songs sieht.
Mhm. Nur zum Verständnis, du schreibst quasi deine Geschichte auf, also deine Kindheit bei den Zeugen Jehovas, deinen Weg hinaus, auch deinen Schmerz und deinen Weg, um es als Fernsehserie dann realisieren zu können.
Kann man so sagen, ja. Aha. Also ist schon passiert, also wir arbeiten da jetzt schon aktiv dran. Ja.
Und das wird dann auch tatsächlich zu sehen sein? Oder ist das so ein Dummy, den man dann präsentiert und dann eben versucht, damit unterzukommen? Oder gibt's da schon Zusagen und Realisierungstermine?
Also wir haben auf jeden Fall schon unsere erste Förderung erhalten. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Und ob sie dann am Ende wirklich produziert wird, das hoffe ich sehr stark. Ja. Das kann ich natürlich jetzt noch gar nicht sagen.
Mit dir in der Hauptrolle?
Nee, die Rolle hat gar nicht mein Spielalter.
Ach so, ja klar.
Eine 17-Jährige kann ich, glaube ich, jetzt nicht mehr spielen.
Oh, doch. Nein, aber du könntest ja, ich weiß nicht, welchen Zeitrahmen die Serie dann umfassen soll, du könntest ja die gegenwärtige Jennifer dann spielen.
Ja, ich nehme diese Vorschläge auf jeden Fall alle mit auf und dann versuche ich das mit einzuarbeiten.
Ja, ist aber interessant. Und wenn du jetzt mit solchen Geschichten auch an die Öffentlichkeit gehst und beschreibst, wie schwierig das war, kriegst du da eigentlich manchmal böse Reaktionen aus deiner Vergangenheit oder von den Zeugen Jehovas? Oder bist du einfach weg und verloren und aus dem Sinn?
Also die sind halt nicht offensichtlich böse. Also das gibt's nicht. Ich habe keine Hassnachrichten bekommen etc., die... Werd einfach ignoriert. Mhm. Das ist ja der Schmerz.
Ja.
Ghosting ist wirklich hart. Mhm. Zum Beispiel, als das Stern-Interview rausgekommen ist, musste ja der Stern vorher bei meiner Familie anrufen und sagen, übrigens, ihre Tochter hat XY über sie gesagt, sie haben die Chance, sich dazu zu äußern. Ne? Presserecht so. Mhm. Und die haben einfach nur gesagt, kein Interesse. Wo ich mir dachte, fuck, irgendwie hatte ich mir doch gewünscht, wenigstens so eine kleine Konfrontation. So, stimmt alles nicht, irgendwas.
Ja.
Ich meine, warum hätten sie das sagen sollen? Aber irgendwas, aber kein Interesse ist wirklich hart und das schon über so lange Zeit.
Sprich, man kann sich nicht mal reiben. Man kann
nicht mal das.
Man kann nicht mal in die Auseinandersetzung
gehen. Nein, kann man nicht.
Das ist schwierig, ja, tatsächlich. Schwierig. Also, das ist ein Projekt, dass du das als Fernsehserie vielleicht auf den Bildschirm bekommst. Die Musik ist dir ganz wichtig. Ralf Siegel hat angerufen. Und geht das weiter, die Zusammenarbeit?
Ja.
Seid ihr im Kontakt? Und was soll da entstehen?
Du, ich sag dir, ich habe ja letztes Jahr ganz, ganz viele neue Songs geschrieben und ich habe einen Song, der ist so toll. Oh, oh mein Gott, ich hoffe sehr, dass es die nächste Single wird. Die hat nämlich Feiertag. Mhm. Und da geht es darum, dass ich nicht nur meine Familie, sondern auch meinen Ex-Partner immer an Feiertagen ganz besonders vermisse. Und ich glaube auch, dass es jeder kennt. Jeder kennt, auch wenn man mal jemanden durch den Tod verloren hat, ein Familienmitglied zum Beispiel, an einem Feiertag fällt einem das auf, dass dieser Platz leer steht. Und darüber habe ich einen Song geschrieben. Und der ist so toll und ich freue mich extrem, wenn das die nächste Single wird. Ist noch nicht raus, ob das die nächste Single wird oder ein anderer Song. Aber wenn das passiert, dann kann ich für mich auch innerlich anstoßen und sagen, okay. Mhm. Weil ich weiß, dieser Song wird den Leuten ganz, ganz viel geben. Ja.
Und Ralf Siegel hat da aber künstlerisch den Hut auf oder unterstützt dich. Also du kannst von seiner großen Erfahrung da weiter profitieren.
Ja, extrem. Also Ralf ist total inspirierend. Wenn ich mit dem schreibe oder so, ich schicke manchmal auch so Textzeilen und so.
Ja.
Und dann, er ruft ja immer an und das finde ich auch immer total schön. Der legt ganz viel Wert auf diesen persönlichen Kontakt. Mhm. Ich habe von dem bezüglich Songwriting schon ganz, ganz viel mitgenommen.
Jetzt hast du vorher Ex-Partner angesprochen. Ich möchte natürlich nicht dein Privatleben hier irgendwie ausgebreitet haben. Aber ist es schwierig mit dem Gepäck, das du aufhast, also auch psychisch, ist es schwierig zu vertrauen und Partnerschaften einzugehen? Oder ist es halt der gleiche Mist wie bei allen anderen?
Naja, ich weiß ja nicht, wie es sich so als anderer Mensch lebt. So, aber von dem, das ist übrigens eine sehr, sehr gute Frage. Du stellst richtig tolle Fragen. Also weil Wirklich ein größeres Thema ist bei mir mit Trennungen als, glaube ich, bei anderen, was ich so beobachten kann. Also ich brauche, um Trennungen zu verarbeiten, wirklich sehr lange, ich finde sogar sehr ungesund lange. Mhm. Also ich hänge sehr lange an Menschen, die ich mal wirklich geliebt habe oder vielleicht auf irgendeine Art auch immer noch liebe. Also das fällt mir sehr schwer, weil es mich alles immer wieder daran erinnert, dass ich auch meine Familie verloren habe. Mhm.
Ist das unabhängig davon, ob du dich trennst oder ob du verlassen wirst? Das ist trotzdem was lange dauert.
Ich meine, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei Trennung ist es ja oft so, dass beide ihren Teil dazu beitragen. Ne? Und dann gibt es vielleicht eine Person, die das am Ende ausspricht, aber beide haben was dafür getan, dass die Wege auseinandergehen.
Ja. Weh tut's immer.
Ja.
Jennifer, es war sehr inspirierend, mit dir zu sprechen und sehr interessant. Und wenn ich dir zuhöre, kann ich nur froh sein, dass ich eine, auch wenn das ein komischer Begriff ist, eine ganz normale Kindheit hatte. Und ich wünsche dir auf dem Weg, den du da gehst, weiterhin so viel Kraft und lass von dir hören. Entscheide dann eben, welche Single dir wichtiger ist und welche wir zuerst hören sollen.
Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Alles Gute.
Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.